Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das ist Professor, emeritierter Professor Lothar Probst, den viele wahrscheinlich kennen werden. Und ich muss mich auch nicht großartig vorstellen. Hallo, Herr Probst.
Hallo, Frau Helwig.
Schön, dass Sie da sind. Wir können ja ehrlich sein, wir sitzen jetzt hier am Donnerstag zusammen, am Donnerstag zwei Tage bevor der Podcast erscheint und oh Wunder haben wir ein 1A-Gesprächsthema, das aus der Ampel. Haben Sie gestern damit gerechnet, beziehungsweise diese Krisenrunde, die, wo sich ja schon viel zugespitzt hat, so nah verfolgt, dass Sie dachten, jetzt passiert jeden Moment was?
Naja, manche haben ja darauf gewettet, dass die Ampel bis zum Ende hält. Mhm. Das habe ich nicht, aber dass sie so schnell auseinanderbricht, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Ich dachte, das ist ein Pokerspiel, wie das so in der Politik manchmal ist. Der Lindner pokert hoch, der versucht, die beiden anderen klein zu kriegen, damit sie ihm zustimmen in einer Neuorientierung der Wirtschaftspolitik. Aber da hat er sich offensichtlich verrechnet. Und dann hat der Kanzler, der offensichtlich sehr pikiert war über seine Art, das durchzuziehen, ihn rausgeworfen. Und jetzt sind wir vor einer neuen Situation.
Wenn er das nicht vorher geplant hat, ne, sagen ja auch manche, dass sein Statement da sehr vorbereitet war. Vielleicht hatte man mehrere Statements vorbereitet, habe ich so gedacht, ne, dass er sich freut, dass man sich einigt, dass er sagt, so ging es nicht mehr und dass man in Tacheles redet. Keine Ahnung. Ist das gut oder schlecht, dass da sozusagen der Knoten jetzt in der Form durchhauen ist, dass die sich trennen?
Ja, vielleicht nochmal zurück zu der Frage, ob das kalkuliert war, von welcher Seite auch immer. Also wenn es kalkuliert war, dann hat Christian Lindner viel dafür getan, dass es zum Bruch kommt. Er hat ja schon seit längerem angekündigt, ja, mal Herbstentscheidung. Und er hatte dann Neuwahlen ja auch vorgeschlagen in der Koalitionsrunde. Er hat sein Papier vorgelegt. Dass Scholz wahrscheinlich innerlich auch darauf vorbereitet war, ist eine andere Frage. Aber vielleicht musste er einfach vorbereitet sein angesichts der Umstände und der Vorlagen, die ihm Christian Lindner letzten Endes geliefert hat. Zu Ihrer zweiten Frage, was gut ist das, gut ist das oder schlecht? Ich weiß gar nicht, ob man das in den Kategorien von gut oder schlecht einordnen kann.
Begrüßenswert oder beklagenswert?
Ja, auf jeden Fall hat jetzt erstmal sozusagen dieser ewige Dauerstreit in der Ampel ein Ende. Das ist erstmal gut. Wie es jetzt weitergeht, muss man sehen. Es ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, haben schon viele andere drüber reflektiert. Das heißt parallel das Ergebnis in den USA mit der Wiederwahl von Trump. Aber so ist es nun mal in der Politik, das Unberechenbare, das Plötzliche kann jederzeit passieren. Es ist auch jetzt passiert. Und jetzt müssen sich alle irgendwie arrangieren. Der Kanzler hat ja gesagt, er will Neuwahlen erst im Januar. Heute hat ihm Merz schon gesagt, bitte das. Ja, also die Vertrauensfrage.
Wie viel erst im Januar stellen, das ist, finde ich, auch ein sehr durchsichtiges, taktisches Manöver. Ne?
Ist es sicherlich, ist natürlich durchaus.
In Hamburg die Wahl gewinnen und dann mit dem Wind.
Mit dem Wind der Wahl.
In den Segeln.
In die Bundestagswahl gehen, ist natürlich das Kalkül. Aber gut, so funktioniert das in der Politik. Dass er einen Vorteil daraus ziehen will, kann man ihn niemandem.
Ob er damit durchkommt, ist eine andere Frage, ne?
Ich sehe auf jeden Fall, dass er damit durchkommt. Sagen wir mal, selbst wenn jetzt die CDU ihn zwingen sollte, wie auch immer, sie kann ihn ja nicht zwingen, aber wenn sie verlangt, dass er für eine Zusammenarbeit mit bei bestimmten Gesetzen gleich die Vertrauensfrage in der nächsten Woche oder in der nächsten Woche stellt, dann ist ja liegt der Part beim Bundespräsidenten. Der Bundespräsident kann, er muss aber nicht nach der auflösungsintendierten Vertrauensfrage, so heißt das ja jetzt, den Bundestag auflösen. Er konnte ja sagen, und er hat heute schon gesagt, es müssen sich doch alle jetzt irgendwie zusammenreißen, müssen zusammenarbeiten und so weiter, hört. Dann könnte er sagen, ich entlasse den Bundeskanzler nicht, sondern ihr sollt erstmal versuchen, noch die und die Gesetze durchzukriegen und so weiter. Und dann ist...
Steinmeier ist aber auch Sozialdemokrat.
Genau, gerade deshalb.
Darf man nicht vergessen. Da wird Herr Scholz zur Seite stehen. Oder kann er, auch wenn er eigentlich überparteilich agieren muss,
ist er geschenkt. Aber geschenkt, dann könnte Scholz trotzdem seine zweite Vertrauensfrage im Januar nochmal stellen. Nachdem er festgestellt hat, die machen ja alle nicht mit und so weiter, könnte er sagen, die CDU hat sich nicht bereit erklärt, die wollte gleich die Vertrauensfrage. Ich habe sie jetzt einmal gestellt, der Bundeskanzler, der Bundespräsident hat leider nicht so reagiert, wie ich
mir gewünscht habe. Aber solche Spielchen, Herr Probst, das ist ja das, worüber wir vielleicht noch reden, solche Spielchen, bei mir zumindest, stärken die nicht das Vertrauen in Politik. Solche taktischen Manöver, und das ist es nun mal.
Das durchschauen doch viele Leute gar nicht.
Aber wir reden ja jetzt drüber. Also ich möchte zum Beispiel im Januar wählen und nicht im März. Ich möchte nicht, dass Herr Scholz sich versucht, noch irgendwelche Vorteile zu verschaffen, obwohl ja die große Frage ist, A, wie die Wahl in Hamburg ausgeht und B, dass das jetzt so viel bringt, ne, im Stadtstaat eine Wahl. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es schon aufgibt, dann finde ich, muss man auch korrekt handeln. Das ist das eine. Das zweite, was mich aber heute auch beschäftigt hat, wie die jetzt aufeinander eindreschen, ist das nicht ein bisschen unwürdig? Jetzt ist man doch schon auseinandergegangen. Müssen die sich denn jetzt auch noch wie die Kesselflicker oder sich solche plötzlich mit diesen ganzen Vorwürfen um die Ecke kommen?
Frau Hellwig, wir sind doch schon so lange Beobachter der Politik. Wir kennen doch das Spiel. Natürlich, sozusagen, geht die Auseinandersetzung weiter. Politik lebt auch vom Konflikt. Damit müssen wir auch uns
aber
auseinandersetzen.
Aber doch nicht so, oder?
Ja, wenn das unter der Gürtellinie passiert, ist das nicht gut. Das, da haben Sie ja vollkommen recht. Dass die FDP jetzt nachkartet, kann man ihr ja nicht nachsehen, dass jetzt die Interpretation darüber anfängt oder weitergeht. Wer ist nun schuld, dass es gescheitert ist und so weiter. Okay, ist geschenkt, aber so ist es nun mal. Da wird keine Seite letzten Endes nachgeben. Jeder hat das Recht, auch seine Position zu vertreten öffentlich. Wie das Publikum das bewertet, ist eine andere Frage. Da müssen die Wähler, Wählerinnen letzten Endes ihre Schlussfolgerungen draus ziehen. Aber das ist nicht Sache der Politik. Die Politik muss sozusagen jetzt Lösungen finden für die großen Probleme in unserer Gesellschaft, sowohl für die inneren Probleme als auch für die Probleme in der Außenpolitik. Wir stehen vor einem langen, harten Winter in der Ukraine. Die Ukraine weiß nicht, wie sie weitermachen wird, wenn die Hilfe aus Amerika ausbleibt. Also da gibt es so viele offene Fragen und Dinge, die zu klären sind. Da müssen eigentlich alle an einem Strang ziehen. Natürlich müsste auch die Opposition dabei sein, aber die Opposition will ihr Spiel spielen und will möglichst schnell den Kanzler stellen.
Aber das ist das, was ich so lächerlich finde. Wenn man deswegen, also ich finde es verantwortungslos, zu diesem Zeitpunkt die Koalition aufzukündigen. Das hätte man schon viel früher machen müssen, aber nicht jetzt. 10 Monate ist ja auch nicht die Welt. Aber das finde ich, wenn sich jetzt alle zusammenreißen müssen, das hätte man vorher den Koalitionären aber auch schon 20.000 Mal, hat man es gesagt. Und die großen Fragen, also das mit der Schuldenbremse, aber das ist natürlich ein Thema. Die FDP konnte das nicht räumen ihren Wählern gegenüber, das versteht man ja auch. Aber dass die sich nicht noch für 10 Monate in dieser krisengeschüttelten Landschaft zusammenreißen konnten, also ich finde das verantwortungslos.
Ja, das
weil jetzt wird es ja nicht zügig vorangehen, ne? Jetzt wird ja die Turbulenzen werden ja erstmal bleiben und dass sich dann alle plötzlich zusammenreißen. Und Sie haben ja recht. Wenn Herr Scholz da so generös der CDU Zusammenarbeit anbietet, Herr Merz ist ja nicht doof, ne? Der lässt sich ja nicht vor den Karren spannen. Also
da haben Sie vollkommen recht. Natürlich hätte man von der FDP erwarten können, dass sie irgendwie auf die Kompromissangebote auch von SPD und Grünen eingeht. Aber das wollte Lindner anscheinend nicht. Naja, ich meine, es gab ja schon Kompromissangebote, die Millionen aus dem Intel-Programm, die Milliarden, muss man sagen, nicht die Millionen, die Milliarden. Scholz hat Vorschläge gemacht. Es ging ja hauptsächlich darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die beiden anderen Ampelpartner, also SPD und Grüne, vorgeschlagen haben, ein Sondervermögen nochmal für die Ukraine aufzulegen.
Aber doch die Schuldenbremse auch,
ja, die dadurch auszusetzen. Dadurch würde natürlich die Schuldenbremse letzten Endes wieder aufgeweicht.
Genau.
Aber für einen Sonderposten für die Ukraine, ich meine, das ist doch etwas, was die FDP auch ihren eigenen Wählern
Aber die FDP hat, finde ich, zwei so Feste, von denen sie nicht mehr runterkommt, ob das jetzt richtig war oder nicht. Oder drei Sachen. Keine Steuererhöhung, zweitens die Schuldenbremse einzuhalten und drittens das Tempolimit. Ne? Das sind so Kernsachen, wo sie offensichtlich ihrer Klientel gegenüber sich so verpflichtet fühlt, dass sie diese Position nicht räumen. Ich meine, es kann gut sein. Viele Kommentatoren haben ja auch gesagt, Herr Lindner hat nichts mehr zu verlieren. Die krebsen bei unter 5% rum, ob er das dann hinschmeißt oder nicht. Wer sollte ihm da noch, also na gut, sie können noch auf 1% absinken, aber das glaubt man ja irgendwie nicht.
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass zu dem Kalkül von Lindner gehört, dass wenn er jetzt nicht die Notbremse zieht, die FDP möglicherweise dann tatsächlich, wenn sie noch durchhalten würde, aus dem Bundestag erneut fliegen würde, was ja schon einmal passiert ist. Jetzt ist sein Kalkül, dass natürlich Wähler, Wählerinnen, die aus Enttäuschung über die Politik der FDP in der Ampel abhanden gekommen sind und zur CDU gewechselt haben, dass die jetzt wieder zum Teil zurückkommen. Ich rechne auch damit. Ich glaube, dass die Werte für die FDP entgegen aller Erwartungen steigen werden.
Weil er die Ampel aufgekündigt hat. Weil er konsequent ist.
Das wird so gewertet, ob er nun konsequent war oder so. Ist sicherlich auch in unseren Augen absurd. Ich vermute das. Und ich glaube, dass die CDU im selben Maße runtergehen wird, weil Leute, die jetzt geparkt waren bei der Union, gehen wieder zurück zur FDP und sagen, endlich befreit von dieser scheiß Ampel, entschuldigen Sie den Ausdruck, und dass gleichzeitig dann auch die SPD-Werte werden hochgehen, vermutlich. Bei Grünen weiß man
never
das nicht so
ever.
Genau.
Da würde ich jede Wette, wir zum Schluss.
Ja, da wette ich mit Ihnen.
Ja, ich wette auch mit Ihnen. Ich wette, dass die CDU doch schon der große Profiteur von diesem ganzen Ampelgehampel ist.
Das glaube ich nicht.
Ich meine, Sie sind natürlich der Experte.
Ich bin der Experte, aber ich habe mich so oft in meinem Leben geirrt mit Prognosen und so weiter.
Dann können wir ruhig wetten. Die Frage ist, warum. Ich würde vorschlagen, um ein Mittagessen hier im Kaiser Friedrich.
Okay, ist in Ordnung. Können wir gerne machen.
Also ich glaube, die SPD wird auf keinen Fall profitieren. Die CDU wird stark bleiben. Heute gab es ja schon die ersten Prognosen. Ne? Da hat die CDU ja sehr gewonnen. Die SPD hat verloren. Ich meine, das ist nur ein Tag danach. Ne? Das heißt natürlich noch nicht viel. Aber wir haben ja jetzt jede Menge Zeugen. Dann werden wir sehen, was kommt. Also, Sie haben ja gesagt, also meine zweite Sorge ist quasi als politische Beobachterin, dass die Politik Verdrossenheit und Müdigkeit noch zunimmt durch sowas. Weil sie hat ja vorher schon, glaube ich, natürlich durch diese Streitereien und Konflikte, obwohl das, die Ampel hat ja was geschafft. Es ist ja auch so, die Bilanz ist oft ungerecht. Ne? Genau. Die streiten sich nur. Das ist nun wirklich ganz groß.
Haben auch viel auf den Weg gebracht, viele Gesetze erfüllt.
LNG-Terminals und weiß ich nicht was. Und tatsächlich viele Sachen
Energiesicherheit,
in die richtige Richtung geschubst. Ja. Genau. Natürlich die Ukraine, es ist ein anstrengendes Thema, damit sich zu befassen. Das hätten andere Koalitionen auch nicht viel besser gemacht, egal welches Ergebnis jetzt ist. Aber trotzdem, das Gestreite, das bringt Leute davon, sich abzuwenden, Nachrichtenvermeider. Dieses jetzt Aufkündigen und dieses erstmal politische Chaos, was natürlich kein Riesenchaos ist, aber erstmal Chaos, Neuwahlen und keine Mehrheit und so weiter. Wird das nicht die Politikmüdigkeit weiter stärken?
Ich bin gar nicht so sicher, ob wir von Politikmüdigkeit reden können. Wir sehen doch sozusagen seit der letzten Trump-Wahl 2016 schon, dass wir eine Politisierung auf vielen Ebenen dieser Gesellschaft haben. Es wird doch wieder viel mehr über Politik diskutiert. Junge Leute interessieren sich mit einmal mehr für Politik als früher. Das heißt, die These von der Politikverdrossenheit und Politikmüdigkeit, Parteienmüdigkeit vielleicht, aber Politikverdrossenheit sehe ich überhaupt nicht in unserem Land. Die AfD als neuer politischer Akteur bekommt viel Zuspruch, hat die politische Landschaft ja auch mit aufgewühlt. Jetzt BSW neuerdings und so weiter. Wir haben eine Reihe neuer Parteien in unserem Parteienspektrum. Das heißt, ich sehe gar nicht, dass die Politikverdrossenheit so stark oder ausgeprägt ist. Die Leute sagen zwar, ja, dieser ganze Streit da in der Politik, das ist unproduktiv. Gleichzeitig wollen sie immer die große Koalition. Wenn aber die große Koalition kommt, sagen sie, oh, das ist doch auch alles Mist. Ich meine, wir haben 12 Jahre große Koalition erlebt zwischen 2005 und 2021. Was ist dabei rausgekommen? Auch nicht so viel Gutes. Ja, also auch viel versäumt, keine in die Ukraine sozusagen hängen gelassen, 2014,
russisches Gas. Syrische Flüchtlinge aufgenommen und das ganz gut auch hingekriegt unterm Strich, was auch eine Riesenaufgabe war.
Ja gut, okay, mit den Flüchtlingen, ja, aber den Preis, das hat Merkel ja gewusst, dass dadurch eventuell eine neue Partei großgezüchtet wird, wie die AfD. Diesen Preis zahlt die CDU ja jetzt auch.
Ja, aber die AfD hat natürlich schon auch mit der Ampelregierung was zu tun, dass die jetzt im Osten so stark geworden ist. Ich glaube übrigens nicht, dass wer AfD wählt, an Politik interessiert ist. Ich glaube nicht, dass man oder wer unbedingt für an Politik interessiert ist, sondern im Gegenteil, das ist schon auch immer noch eine Quittung geben. Also ich glaube nicht daran, dass die Leute große politische Debatten deswegen durchstehen.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob die große politische Debatten, aber die haben eine politische Meinung, eine klare politische Haltung und die drücken sie bei Wahlen aus. Also ich kenne nur Umfragen und Studien von Kollegen aus Ostdeutschland, die sagen, die AfD wird doch nicht von den Leuten gewählt, die irgendwie da am untersten Rand an der Kasse bei Aldi sitzen oder so etwas. Die wird von Mittelständlern gewählt, Kleingewerbetreibenden, Sicherheitsdiensten, Rentnern und so weiter. Also das heißt, das ist eine Partei, die durchaus eine Klientel bedient und hat, die politisch interessiert sind oder die informiert sind, sagen wir, politisch informiert sind.
Junge
Leute inzwischen, ja, interessanterweise. Das heißt also, ich glaube nicht, dass nur Leute sind, die aus Enttäuschung irgendwie über das Ampelgehampel oder so etwas.
Es sind nicht nur Protestwähler, ja, ne? Die Zeiten sind tatsächlich offensichtlich vorbei. Aber ich erlebe schon, dass es eine große Politikverdrossenheit und Müdigkeit gibt. Erstmal erleben wir das als Journalisten. Mhm. Zweitens, wie gesagt, die Zahl der Nachrichtenmeider, Leute, die gar nicht mehr, und das sind übrigens auch durch alle Schichten, das sind ja nicht etwa nur Schüler, 18-jährige Schüler, sondern das sind Zahnärzte, Handwerksmeister oder so, die sagen, ich will's, das reicht mir, ich will es nicht mehr wissen. Ne?
Jetzt bin ich mal etwas böse zu Ihnen und sage, das mag aus der Sicht einer Zeitungsjournalistin richtig sein. Aus der Sicht der neuen sozialen Medien, der Netzwerke, ist das nicht richtig. Da tummeln sich Hunderte, Tausende von Leuten, die jeden Tag politisch diskutieren, Nachrichten austauschen und so weiter, linken, weiterlinken. Und gerade im AfD-Spektrum ist das sehr beliebt. Das
aber Sie wollen mir nicht mit X kommen, ne? Das ist
X ist ja für
ist ja keine
Ältere.
Debatte. Vor allem ist das, oder ich weiß auch nicht, ob...
Ja, es geht ja nicht um Debatte, es geht einfach darum, welche Kommunikationskanäle werden heute genutzt. Und da werden andere genutzt als vielleicht klassische Zeitungsformate. Sie wissen auch, CDF, Tagesthemen und so weiter, das gucken heute alles Leute über 60. Junge Leute sind ganz anders unterwegs.
Aber Herr Probst, nicht nur, dass ich seriöse Medien inklusive der Öffentlich-Rechtlichen hier verteidigen möchte, aber wenn auf TikTok einer sagt, die AfD ist scheiße, und ich verbreite das, wenn das schon politisches Interesse ist, dann bin ich bei Ihnen.
Ich weiß nicht, ob das politisches Interesse ist. Ich sage nur, die nehmen durchaus am politischen Diskurs, wenn auch sehr eingeschränkt, politischen Diskurs teil. Also, wenn man teilnimmt am politischen Diskurs, indem man eine Nachricht, die man sieht und gut findet, weiterverbreitet, dann ist das auch eine Form der Teilnahme am politischen Leben.
Eine Nachricht, da müssen wir schon über die Nachricht reden, ob das wirklich eine Nachricht ist oder ob das einfach nur Meinung ist oder Vorurteile oder Ressentiments.
Ja, vielfach Meinung, Ressentiments. Aber Sie wissen auch, Politik besteht auch aus Ressentiments und Meinung. Letzten Endes geht es in Politik immer um Meinung. Hannah Arendt hat mal gesagt, sozusagen überhaupt, also all government rests on opinion. Also jede Regierung beruht auf Meinungen. Das heißt, wenn eine Regierung nicht mehr die Mehrheit der Meinung einer Bevölkerung oder einer Wählerschaft verkörpert, dann wird sie meistens abgewählt oder eine neue Regierung gewählt. Das heißt, also Meinungsaustausch...
Wie wir auch bei der Ampel teilweise gesehen haben.
Ja, Meinungsaustausch und Meinungsvielfalt ist ein Teil des politischen Diskurses.
Das stimmt.
Und der hat sich heute verlagert in andere Medien.
Aber Informiertheit ist doch die Grundlage von Meinung, dachte ich immer. Das ist doch das Problem. Ich habe gar nichts dagegen. Das soziale Netzwerk ist ja toll, wenn junge Leute sich über Politik in sozialen Netzwerken informieren, wenn sie sich neutral informieren können, um sich eine Meinung zu bilden. Aber wenn sie nur Meinungen aufnehmen und weiterverbreiten... Als Meinungsverstärker, dann hat das, finde ich, nichts mit politischem Diskurs zu tun.
Ja gut, das ist dann aber das Beklagen darüber, dass heute politische Informiertheit so unterbelichtet ist. Da gebe ich Ihnen recht, historisches Wissen ist nicht mehr da und so weiter. Die Leute geben einfach unreflektiert eine Meinung weiter und so weiter. Das ist alles in Ordnung, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist keine politische Informiertheit, aber es ist eine Teilnahme am politischen Diskurs, auf einem niedrigen Niveau, auf einem uninformierten Niveau, wenn Sie so wollen. Aber Ihre Grundthese war, dass es Politik müde und Politik verdrossen ist. Und da sage ich nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, in unserer Gesellschaft wird mehr diskutiert. Es gibt mehr Beteiligung, es gibt mehr Initiativen, es gibt mehr Umfragen. Es gibt mehr Umfragen, sind natürlich sozusagen auch so ein heikles Thema, will ich gar nicht groß aufrühren, aber es gibt so viele unterschiedliche Formen, in denen sich heute Gesellschaften artikulieren und einbringen können, gerade in liberalen, freien Gesellschaften, im Unterschied zu autoritären, autokratischen Systemen, dass ich nicht dieser These folgen würde, dass wir politikverdrossen oder politikmüde sind.
Mhm. Ist ja gut. Das habe ich übrigens gar nicht gesagt. Ich habe Sie noch gar nicht vorgestellt. Sie sind Experte für Parteien, Sie sind Parteienforscher. Oder lange gewesen. Und Sie sind aber auch Experte für Partizipation. Deswegen reden wir darüber. Ja, es gibt ja eben abseits von Parteien politisches Fridays for Future ist ja das beste Beispiel. Da ist natürlich auch keine Politik. Obwohl, ich würde da die Latte vielleicht ein bisschen höher hängen. Und es gibt ja zumindest auch Experten, die sagen, dass diese Politikmüdigkeit, ich will nichts mehr davon wissen, es geht mich nichts mehr an, ich ziehe mich in meinen Kokon, zurück, trotzdem zugenommen hat, auch wenn man noch wählen geht oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Herr Probst, Sie sind, wir kommen noch mal, das Aktuelle ist ja nur ein Teil, wir wollen Sie ja besser kennenlernen, ein bisschen besser kennenlernen, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie sind in Minden geboren und haben in Bielefeld studiert, eine Stadt, von der manche behaupten, sie gäbe es gar nicht. Wieso?
Ich kann bestätigen, dass es sie gibt.
Ja. Wieso haben Sie in Bielefeld studiert?
Naja, ich bin ja Minder, wie Sie richtig sagen, und Bielefeld war erstmal das nächstliegendste. Damals ging es auch darum, ob ich überhaupt eingezogen werde. Das ist ja, war ja damals noch so üblich, dass man noch Wehrdienst leisten musste als junger Mann. Und weil das aber offen war, ich war noch nicht bei der Musterung, die Musterung hatte kein klares Ergebnis gezeitigt, habe ich dann erstmal angefangen zu studieren. Da war das nächstliegendste, dahin zu gehen, wo es nicht so weit war, wo ich auch noch zu Hause erst das erste Semester pendeln konnte. Ich bin dann gleich im zweiten Semester nach Bielefeld gezogen, in eine Wohngemeinschaft. Aber so bin ich nach Bielefeld gekommen und habe da erstmal angefangen.
Aber nicht, damit Ihre Mutter noch die Wäsche wäscht und immer was zu essen mitgibt oder doch auch?
Nein. In der Hinsicht war ich von Anfang an eigentlich sehr selbstständig. Also ich habe, wie gesagt, dann im zweiten Semester gleich nach Bielefeld gezogen, in der WG gewohnt. Da musste man seine Wäsche selber machen. Am Wochenende gab es einen Kochdienst und so weiter, den musste man erfüllen. Dadurch habe ich überhaupt das Kochen gelernt, was ich heute immer noch mit großer Leidenschaft mache.
Das habe ich in meinem Beitrag.
Also insofern hat das auch alles Vorteile gehabt.
Dann sind Sie 1987 nach Bremen gegangen, hier an die Uni. Wieso nach Bremen? Wie kamen Sie dann von Bielefeld nach Bremen?
Ja, da gab es noch viele Zwischenstationen. Köln, Hamburg, Flensburg. Flensburg, bin dann ja doch noch eingezogen worden.
Sehen Sie mal.
Ja, ich habe Wehrdienst geleistet. Ich habe gedient, wie man heute
in Flensburg sagen würde.
In Flensburg war ich bei den Jägern, also Heimatschutzkommando. Und seitdem habe ich so eine große Affinität zu Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist ein wunderschönes Bundesland. Haben lange Zeit die glücklichsten Menschen gelebt. Jetzt habe ich gesehen, dass sie irgendwie in Hamburg leben, aber sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Norden scheint glücklich zu sein. Dann kam ich nach Bremen, weil ich hier eine Stelle kriegte an einer Schule im Niedersächsischen.
Genau, Sie waren mal Lehrer, Sie haben Deutschgeschichte.
Deutschgeschichte, Politik studiert und kam dann an eine Schule hier als Referendar. Zunächst einmal mit einem Vertrag. Das gab damals auch für Leute, so ähnlich wie heute Bremen das macht, dass sie Bachelor- und Masterstudierende schon auf die Schüler loslässt. So hat man das damals, als es eine Lehrernot gab, auch gemacht. Man hat also Leute, die ein fertiges Studium hatten, dann schon mit Verträgen ausgestattet. Die durften schon unterrichten. Und daraus hat sich bei mir dann aber relativ schnell auch ein Referendariat ergeben, sodass ich das Referendariat abgeleistet habe. Ja, und so bin ich nach Bremen gekommen.
Sie waren 6 Jahre Lehrer, aber so richtig begeistert hat Sie das nicht. Was hat Sie da eingeengt?
Das will ich gar nicht sagen, dass mich das nicht begeistert hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe auch durchaus viel mit Schülern gemacht, viele Projekte gemacht und so weiter. Aber es kam dann ein Zeitpunkt, 1985, nicht, dass ich müde war, sondern es ergab sich dann, ich war ja dann zeitweilig mal Landesvorsitzender der Grünen, hört.
Genau, darüber wollte ich auch noch mitziehen. Ja, Sie waren sogar mal Mitglied des Bundestags der Grünen.
Und dann 85. Es war ja so, Bremen als kleines Bundesland hatte gar keinen Abgeordneten im Bundestag. Joe Müller ist über die niedersächsische Landesliste in den ersten Bundestag eingerückt, 83, aber nicht über Bremen, weil Bremen braucht immer hier mindestens 10-11% Stimmenanteile, um ein Mandat sicher zu haben im Bundestag, weil wir ja ein kleines Bundesland sind. Und das war also 83 bis 87 nicht der Fall. Und in dieser ersten Legislaturperiode 83 bis 85 hat mein Kollege Arnim von Gleich, der auch an der Universität später als Professor tätig war, den Bremer Vertreter in der Fraktion gemacht. Und für die zweite Zeit, das war dann wie so Rotation. Für die zweiten 2 Jahre 85 bis 87 habe ich das dann gemacht. Das heißt, wir waren Mitglieder der Fraktion, der Bundestagsfraktion, gleichberechtigte, stimmberechtigte Mitglieder, aber wir waren nie Bundestagsabgeordnete. So wie es ja auch Nachrücker gab, die nie Bundestagsabgeordnete geworden sind, weil zum Beispiel Petra Kelly und Gerd Bastian sich geweigert haben.
Ja, stimmt.
Also deren beiden Nachrücker, die sind nie in den Bundestag gekommen und so waren wir auch nie im Bundestag. Aber es war für mich dann 85 bis 87 so eine Lehrzeit in der Politik, die ich auch nicht missen möchte. Ich glaube, in Bonn, im Tulpenhaus. Also ich war dann deutschlandpolitischer Sprecher der Fraktion und sowas ist aber jetzt alles nicht so wichtig.
Aber vorher waren Sie Lehrer und dann haben Sie das Ihre Lehrtätigkeit ruhen lassen für die Zeit?
Man konnte sich ja beurlauben lassen dann für so ein politisches Amt.
Dadurch sind Sie dann sozusagen, Sie haben sich mehr in diese Politikrichtung entwickelt.
Genau, ich habe mich dann erst
nicht etwa, weil Sie an der Schule so unzufrieden waren. Das hätten Sie auch bis zum Oberstudienrat und Direktor durchgezogen.
Weiß ich nicht, ob ich das durchgezogen hätte, aber ich hätte auf jeden Fall auch an der Schule, wäre ich vielleicht geblieben. Wäre mein Leben etwas anders verlaufen wahrscheinlich.
Welche Schule denn eigentlich?
Das war die, wie hieß das, Kooperative Gesamtschule. Erst war ich in Lilienthal und später kriegte ich dann eine Stelle in Schwanewede, Kooperative Gesamtschule Schwanewede war das, ne? Okay. Alles beides im niedersächsischen Umland. Später habe ich dann einen Tausch gemacht, einen Tausch von Niedersachsen nach Bremen. Ein anderer ist dann von Bremen nach Niedersachsen.
Mhm. Das gibt es heute,
gibt es immer noch. Ich hatte damals Erfolg, hatte Glück, dass das geklappt hat. Aber erstmal zwischen 85 und 87 ging ich dann nach Bonn. Mhm. In diese, wo ich glaube, das, was ich über Politik gelernt habe, habe ich da gelernt.
In der Praxis.
Später habe ich das dann reflektiert als Politikwissenschaftler, wenn man so will. Aber erstmal habe ich so die Mechanismen von Politik dort kennengelernt.
War das eine harte Schule?
Keine harte, aber eine lehrreiche Schule, würde ich sagen. Zum Beispiel habe ich meinen Studierenden immer versucht, später zu vermitteln, wenn ihr glaubt, dass sozusagen Parteiprogramme, ideologische Fixierungen und so weiter die entscheidende Rolle spielen. Nein, es sind meistens die persönlichen Konflikte zwischen Leuten, die entscheidende Rolle spielen, selbst in der eigenen Fraktion.
Das sage ich auch mal, Psychologie, Politik ist Psychologie. Ja, das ist deswegen das Interessante daran.
Absolut. Wenn Sie mal gucken, zum Beispiel in der ersten Fraktion, da waren Marie-Louise Beck, Petra Kelly und Otto Schilly waren Sprecher. Der Konflikt zwischen Marie-Louise Beck und Otto Schilly, der war legendär. Mm. Der ging dann später fort, als die rot-grüne Koalition unter Fischer sich gebildet hat und Fischer-Schröder. Mm. Da war Schilly im Minister und Marie-Louise Beck kriegte dann irgendwie so ein Amt für Migration und so weiter. Hat sich aber immer gestritten mit Otto Schilly. Also, und das wusste man von vornherein. Mhm. Die beiden kommen nicht miteinander klar.
Sind nicht grün miteinander sozusagen.
Sind absolut nicht grün miteinander. Ja. Und nachdem er dann die Seiten gewechselt hatte, zur SPD gegangen war, hat sich das eher noch verstärkt. Also lehrreiche Jahre, sehr lehrreich gewesen. Und dann war ich noch eine Zeit lang, habe ich noch so ein paar Runden in der Politik gedreht, war auch hier in Bremen ja noch Pressesprecher in der Fraktion, mal eine Schwangerschaftsvertretung gemacht für Dagmar Bleicker.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Das war aber vor 99, ne, bevor ich 88, nach Bremen gekommen
88,
bin.
Ein Jahr, 88 bis 89. Und dann kriegte ich ein Angebot, an die Uni zu gehen, weil da wurde ein neues Institut aufgebaut. Mhm. Ich war ja deutschlandpolitischer Sprecher in der Fraktion gewesen. Wir hatten sehr viel Kontakt zu der Opposition in der DDR. Ich kannte Boley und Eppelmann und Bohl und Poppes und andere Leute aus der Opposition, die wir damals regelmäßig besucht haben, von der Bundestagsfraktion der Grünen aus, mit denen wir engen Kontakt hatten. Und so ergab es sich, dass ich dann in dieses Institut eintreten konnte als abgeordneter Lehrer. Das gab es damals noch aus Bremen. Ich hatte ja inzwischen war der Stellentausch vollzogen und ich konnte dann da an die Uni gehen und habe dann gleich mit meiner Promotion angefangen über die Bürgerbewegung in Ostdeutschland. Und so bin ich an der Uni hängen geblieben.
Ne? Hm. Sie haben eine total schicke Homepage, finde ich, muss man ja sagen. Da ist eben auch ein längeres Interview mit dem Nordwestradio, worauf ich nochmal zurückkomme. Da steht, ich habe das öfter schon mal gedacht, dass manche sagen, Sie waren mal bei den Grünen, aber so ganz genau weiß man es nicht. Ja. Auch in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, da habe ich gedacht, versuchen Sie das nicht zu benennen, weil Sie sich Sorgen machen, dass man dann denkt, Sie könnten nicht neutral. Ihre Expertisen werden nicht neutral, sie werden voreingenommen. Ist das so, dass man das befürchten
muss? Also erstens steht, glaube ich, irgendwo Mitglied in einer Bundestagsfraktion des Bundestages und ich bin Mitglied in der Grünen Akademie der Heinrich Böll.
Ja, da wusste ich gar nicht, ob man da Mitglied sein muss.
Ja, doch, muss man, wird man gewählt und so.
Aber Ihre Zeit als Landesvorsitzender oder ist Ihnen das zu kleinteilig.
Ja, auch da, also jetzt sozusagen die ganze Vita der Funktion, die ich bei den Grünen hatte, aufzuzählen. Ich war dann später auch nochmal Beisitzer oder so etwas.
Ja, Beisitzer, das ist ja nochmal was anderes. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Gibt es da keine Vorbehalte?
Doch, es gibt meinerseits natürlich sozusagen, ich gehe jetzt nicht immer sofort in jedes Gespräch und sage, hallo, ich bin aber Mitglied bei den Grünen oder ich bin mal... ich hätte exponierte Funktionen bei den Grünen oder ich hatte exponierte Funktionen bei den Grünen, weil ich habe mir selber in der Hinsicht sozusagen eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, weil ich mich ja auch über andere Parteien äußere und natürlich ist man dann in einer schwierigen Situation. Ich mache keinen Hehl daraus, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, ich habe auch meine eigene Position und viele wissen das auch.
Also Sie sind auch kritisch mit den Grünen, das weiß ich.
Ich bin der kritischste Grüne überhaupt. Ich bin hier bei den Grünen, bin ich verleidet. Ich könnte hier niemals für ein Amt mehr kandidieren, ich würde niemals gewählt werden.
Da hätten Sie auch gar keinen Bock drauf.
Ich hätte auch keinen Bock drauf.
aber das habe ich nämlich gedacht. Ich habe gedacht, eigentlich also stellt man es zumindest nicht voran, weil man denkt, Leute könnten denken, man wäre befangen. Ja. Dabei ist man selber viel befangener, weil man viel kritischer mit denen umgehen muss, weil man denkt, die Leute denken, man wäre befangen. Das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so, ne?
Grüne denken ja meistens irgendwie, ich müsste ihnen gegenüber besonders freundlich sein. Warum sollte ich? Ich mache aus meiner Meinung keinen Hehl, auch über Fehler, die ich bei den Grünen sehe. Und da gibt es genug Fehler. Und das habe ich auch immer so gehalten. Also ich versuche, ich war hier bei der CDU eingeladen, ich war bei der SPD eingeladen, ich war sogar bei der Linken eingeladen. Also ich war bei fast allen Parteien mal eingeladen. Ich versuche eigentlich immer als Politikwissenschaftler, mich in die Situation der Partei zu versetzen und zu sagen, was müsstet ihr eigentlich tun, um aus eurer Blase da rauszukommen und irgendwie voranzukommen. Die CDU verdankt bis heute, sagt Jens Eckhoff immer zu mir, dass ich ihnen Tipps gegeben habe. Ich habe gesagt, warum problematisiert ihr nicht die Frage von Arm und Reich? Ihr seid doch eine christliche Partei. Mm. Guckt euch doch mal in Bremen an. Mm. Was hat denn diese Koalition und die Sozialdemokraten
in der... Das ist einer meiner Vorwürfe für mich. Das finde ich auch schwierig.
Oder Bildungspolitik. Ja. Ihr dürft nicht immer nur auf der Schulform rumreien. Ihr müsst sagen, was für Inhalte, was läuft da eigentlich an der einen Schule? Es gibt sehr gute Schulen, es gibt aber schlechte Schulen und so weiter. Oder ich hatte ihnen also 2-3 Tipps gegeben, dass oder aus meiner Sicht gesagt, was sie eigentlich anders machen müssen. Und das haben sie dann nachher auch getan.
Sie trennen natürlich auch zwischen ihrer Expertise als Fachmann und Parteimitglied ist man ja Privatmensch, Professor. Und natürlich, wenn man in der Partei ist, muss man ja auch Kritik, also gerade die Grünen fordern ja angeblich von ihren Mitgliedern Einsicht kritisch mit sich selbst zu...
Angeblich. Wenn man es aber tut, ist man gleich unten durch.
Ja. Jedenfalls dachte ich so, weil ich glaube nämlich auch, ich habe immer gesagt, sie sind oder waren bei den Grünen, aber ich habe das da nicht auf den ersten Blick erkannt, weil ich nicht wusste, ob man tatsächlich, wenn man im Beirat der Heinrich-Böll-Stiftung ist, dass man da Mitglied sein muss. Das wusste
man
ich
muss nicht Mitglied sein, aber man muss nicht Mitglied bei den Grünen sein. Stiftung ist ja eine Stiftung, parteinahe Stiftung, also sie ist keine Parteistiftung. Nee. Also man muss da auch nicht Mitglied in der Partei sein.
Das ist bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter.
Das ist bei allen Stiftungen so. Aber natürlich sozusagen, wenn man Mitglied in der Grünen Akademie ist, ergibt man ja auch zu erkennen, dass man da eine gewisse Affinität hat.
Obwohl den solchen Gruppen meistens ganz gut tut, wenn da auch jemand ist, der nicht so eine Affinität hat.
Sind auch genug Leute, die keine Affinität
haben. Um den Diskurs irgendwie überhaupt lebendig zu halten. Ne? Sie sind 2007 zum Professor ernannt worden. Was ich toll fand, Sie haben 2012 einen Preis für ausgezeichnete Lehre und Innovation erhalten. So, ich habe ja auch studiert. Ja. Was machen Sie anders als andere Professoren, dass Sie so einen Preis kriegen? Oder wie haben Sie Ihre Studentinnen und Studenten begeistern können? Oder was haben Sie sogar Innovatives vielleicht eingeführt?
Ach, ich weiß gar nicht, ob das so innovativ war. Ich habe eigentlich versucht, immer mich gut vorzubereiten auf die Lehre und praxisnah zu argumentieren. Also ich habe immer sozusagen auch gerne... Weil ich ja aus die
Politik aus der Praxis, kannte, kam,
aus der Praxis kam, konnte ich natürlich, hatte ich auch einen Vorteil, weil ich damit den Studierenden auch immer mal so ein paar Anekdoten erzählen konnte.
Aus dem Nähkästchen.
Oder aber ich habe immer sehr praxisnah versucht, ihnen Dinge auch beizubringen. Und ich habe viel Projektarbeit mit Studierenden gemacht, also ganz häufig kleine Projekte, Webseiten gebaut, oder entwickelt. Wir haben Projekte gemacht mit der Bürgerschaft, Untersuchungen von der Bürgerschaftswahl, auch mit einem Kollegen zusammen. Also viele Sachen. Das hatte mir vielleicht sozusagen glücklicherweise dann den Ruf eingebracht, dass ich eine sehr offene und praktische Art habe, meine Lehre zu organisieren. Und dann hatte ich, das war ja sozusagen...
Statt, muss man sagen, auf so einer akademischen, abgehobenen System. Ja. Das gehört natürlich immer ein bisschen als Grundlage dazu, denke ich mal. Aber das war...
Ich habe immer versucht, eine wissenschaftliche Lehre zu leisten, aber keine verwissenschaftliche Lehre.
Ja, verstehe.
Lehre, ne? Das ist der Unterschied. Und das hat mich dann selber auch gefreut, war ja der erste Preis oder der einzige Preis, auch den ich bisher bekommen habe. Und ich habe häufig auch in den PowerPoint-Präsentationen Beispiele so aus der Politik einbezogen, sehr, sehr praxisbezogen. Und ich habe immer Leute aus der Politik eingeladen, Helen Scherf und Jens Börnsen und verschiedene Leute, dann auch aus den Medien. Ich hatte ja viel Kontakt auch mit Medien. Dann war mal Frau Anke, eine Frau von Phoenix, die so Frauen in den Medien Beitrag geleistet hat. Der Michael Kolz, der war Geschäftsführer bei Phoenix, der war mal da. Also ich habe immer mich bemüht, in einer Sitzung wenigstens auch Leute einzuladen, die aus der Praxis kamen, aus der Politik kamen oder aus den Medien und die dann den Studierenden ein bisschen was über ihre Arbeit erzählt haben, sodass das möglicherweise auch dann so ein Anknüpfungspunkt für Berufswünsche hätte sein können.
In dem Nordwestradio-Gespräch wurden Sie bezeichnet als Brems Exportschlager in Sachen Politikvermittlung.
Das war natürlich viel zu hochgegriffen.
Naja, Sie haben also, das sieht man auch auf Ihrer Seite, Sie sind schon in sehr vielen Medien schon, Sie waren bei Phoenix, Sie waren bei anderen Diskussionen, alle über, also man hat jetzt hier den Eindruck, der Weserkurier ist da nur was Piefiges. Aber das würde ich auch von uns weisen. Auf jeden Fall in ganz vielen großen Medien sind Sie als Experte zu Wort gekommen, das muss man sagen. Und 2016 sind Sie eremitiert worden, aber trotzdem ist Ihre Stimme ja nicht verstummt. Und das verbindet Sie mit Rudi Hickel, finde ich, der ist auch übrigens Bremer Exportschlager in Sachen Wirtschaftsvermittlung, würde ich sagen. Ne?
Ich eher in Bezug auf Wahlen und Parteien und eher in Bezug auf Wirtschaft, keine Frage, stimmt, haben Sie vollkommen
recht. Und Arbeitnehmerrechtevertretung, ne? Das ist auch eines seiner Spezialgebiete.
Natürlich. Nein, da haben Sie vollkommen recht, aber ob Exportschlager ist ein bisschen hochgegriffen. Aber wir haben uns sicherlich bemüht, sozusagen, irgendwann entsteht ja so etwas. Ja? Man ist dann mal bei dem einen Medium und Journalisten sind ja untereinander auch sehr gut vernetzt. Der eine Journalist hat auch, ruft den mal an, bei dem kriegst du eine halbwegs vernünftige Stellungnahme. Den kann man auch verstehen. Ja. Ne? Weil ich mit Studierenden auch so geredet habe, so rede ich auch mit Journalisten, sodass die mich verstehen. Es ist ja so, man kann ja sozusagen wissenschaftlich über ein Problem reden, dann machen aber die Medienvertreter nach drei Sätzen die Ohren zu.
Im Interesse ihrer Leser, Zuhörer und Zuschauer,
Das nicht verstehen würden oder so, sondern
weil man es nicht
wissen,
rüberbringen kann.
Es geht also um eine Dolmetscherfunktion.
Auf jeden Fall.
Man muss also auch in der Lage sein, das, was man lehrt oder was man forscht, zu dolmetschen und zu übersetzen, sodass es eine größere Öffentlichkeit versteht. Und ich glaube, dadurch, dass ich vielleicht auch mal Lehrer war, hat mir das geholfen, diese Dolmetschertätigkeit zu leisten. Und dadurch bin ich dann irgendwann, wie gesagt, weil die Journalisten untereinander auch so ein Netzwerk pflegen, bin ich dann weitergereicht worden und habe dann wahrscheinlich auch für viele oder unterschiedliche Medien so eine Vermittlungstätigkeit.
Ich glaube, Sie sind gar nicht weitergereicht worden, sondern man hat von Ihnen gelesen, gesehen oder gehört und gedacht, der kann sich gut ausdrücken, den fragen wir jetzt selbst an. So machen wir es jedenfalls. In diesem Gespräch, da geht es auch ein bisschen um Ihre Schulzeit oder wie Sie politisiert wurden. Das war die Aktion Roter Punkt.
Genau, haben Sie alles gut gelesen.
Natürlich habe ich vollkommen durchgehört.
Mensch.
Sie haben als 15-, 16-Jähriger gegen Fahrpreise, Fahrpreiserhöhung auf diese Art und Weise demonstriert, und zwar auf eine sehr praktische und kluge Weise. Das muss es auch wohl anders in Bundes... Man hat sich einen roten Punkt an die Jacke geklebt und dann wurde man von Autofahrern mitgenommen und hat den Verkehrsbetrieben gezeigt. Hier, seht mal zu, wie an ihr Geld kommt.
Wir sind nicht auf euch angewiesen.
Ja, genau. Eine ziemlich gute Aktion, könnte man eigentlich wiederholen. Da habe ich schon gedacht, als das Deutschlandticket erhöht werden sollte, hätte man die roten Punkte eigentlich wieder irgendwo raus. Obwohl, ich weiß nicht, ist Gesellschaft dazu heute noch in der Lage, wie ich ihn belegt? Es gibt ja auch keine Tramper mehr, ne? Die sterben ja aus.
Ja,
heutzutage glaube, würden die Leute vielleicht gar nicht mehr.
Zeit. Alles
ja,
hat seine Zeit.
Aber es ist ein bisschen traurig. Mehr, ja. Würde man Fremden im roten Punkt mitnehmen? Ich glaube, die Leute sind auch viel misstrauischer geworden, leider. Ne? Dabei war das eine tolle Aktion eigentlich.
Aufgrund auch von Erfahrung hat sich das vielleicht auch verändert, sodass das heute nicht mehr so einfach kopiert werden konnte. Aber damals war das so spontan. Also wir als Schüler oder als Schüler und Lehrlinge, da waren auch einige Lehrlinge dabei, wir waren halt schon stark betroffen von den Fahrpreiserhöhungen. Ich war Fahrradfahrer, mich hat es nicht betroffen. Aber aus Solidarität mit der Clique, in der ich war, haben wir das dann organisiert und auf die Beine gestellt. Mein Bruder, der war schon im Studium, der hat uns ein bisschen unterstützt. Er ist 5 Jahre älter, der hat uns da so ein bisschen Tipps gegeben, wie wir das anfangen. Dann haben wir irgendwann mal den Busbahnhof blockiert. Und dann tauchen diese roten Punkte, das hatten wir vorbereitet, auf. Und dann haben die Leute das an die Scheibe geklebt, sind an die Bushaltestelle gefahren und haben gesagt, wo wollt ihr hin, Rotenfelde oder sonst irgendwo. Und das klappte wunderbar. Ja. Und dann haben wir die Elektrizitätswerke Minden, glaube ich, war das EMR, haben wir dann gezwungen, die Fahrpreiserhöhung zurückzunehmen. Ja. Das war natürlich ein Erfolgserlebnis.
Das stimmt. Und dann sieht man, was man bewegen kann. Mhm. Und dann möchte man bewegen oder gestalten oder so interessiert oder will wissen, wie es funktioniert und fängt an, sich zu interessieren. Sie haben auch erzählt, dass bei Ihnen zu Hause viel diskutiert wurde, auch schon über Politik, wegen Ihres Bruders, der 5. Ja. Da wollte ich fragen, und Ihre Eltern, haben die auch so, oder haben Sie noch mehr Geschwister?
Nein, nur einen Bruder.
Haben Sie mit Ihrem Bruder da viel diskutiert oder Ihre Eltern?
Ja, mein Bruder, der war, wie gesagt, im Studium, der brachte mir dann auch mal Flugblätter mit, der war in Göttingen.
Und eher marxistisch-leninistische oder RCDS oder alles Mögliche?
Nee, RCDS war das auch nicht, aber vielleicht Basisgruppen oder irgend sowas.
Weil wissen Sie was? Mein Onkel hat als Kinder, als wir klein waren, uns schon den Spruch beigebracht, Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg. Wir wussten überhaupt nicht, was wir da reden.
Ja, so einen Onkel hatte ich auch, der war bei der DKP, aber den habe ich immer widersprochen, weil ich immer gesagt habe, nee, mit der DDR hör mir auf. Also ich hatte, weil mein Vater kam aus Gerohr, aus Thüringen, also der hatte meine Mutter aber schon im Krieg kennengelernt und der ist dann gar nicht mehr zurückgegangen, der ist dann gleich nach Minden gegangen, als er aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam. Und hatten wir aber Tanten und Onkel in der DDR und Cousins. Und durch diesen Kontakt mit denen wusste ich, was in der DDR ist. DDR war für mich nie eine Option. Also das war für mich immer klar, das ist ein diktatorisches System. Und das haben mir auch meine Tanten und Onkel entsprechend vermittelt. Die haben zwar wie alle nur geklagt, dass es Bananen nicht gibt. Und gleichzeitig sind sie zur Kommunalwahl gegangen, wenn gezählt werden musste oder wenn gefaltet werden musste. Auch aus Angst. Aber es gab auch Leute, die es riskiert haben, das nicht zu tun. So. Bequemlichkeit, also die berühmten Mitläufer.
Ja, genau.
Aber sie haben sich keine Illusionen über den Charakter dieses Systems gemacht. Und das haben sie uns auch vermittelt. Und insofern war dieser DKP-Onkel, den ich hatte, damit ist er bei mir auf Granit gestoßen. Also, ja,
mein Onkel hat sich dann auch in eine ganz andere Richtung, so einer, der die roten Fahnen einrollt und dann, egal, aber ich meine, solche Sachen hat er nicht mitgebracht. Und Ihre Eltern, waren die auch in diese politischen Debatten, waren Ihre Eltern auch so politisch?
Nein, die waren an meine Mutter gar nicht. Meine Mutter war so eine typische Hausfrau der 50er, 60er Jahre. Mein Vater, der war in der Kirche aktiv, aber in der evangelischen Kirche als Presbyter. Aber wir haben natürlich als Kinder schon auch die Auseinandersetzung geführt mit ihnen über die Zeit des Nationalsozialismus. So war es halt dann Ende der 60er Jahre, da kam das stärker auf. Da war ich dann irgendwo so in der Schule, 71 habe ich Abitur gemacht. Also ab 69, 70 war ich schon so politisiert, dass ich dann auch die Auseinandersetzung mit den Eltern geführt habe. Warum
sie gefragt haben, warum sie nichts getan haben.
Genau, was sie getan haben, letzten Endes. Ne?
Oh, ja.
Also meine Eltern, die waren halt im Krieg in Frankreich als Besatzung. Und meine Mutter hat immer gesagt, war die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass ihr Besatzungsmacht wart, dass ihr die Leute, die da waren, Angst vor euch hatten und so weiter. Aber das war trotzdem die schönste Zeit meines Lebens. So war es.
Ja, ja. So, ist ja auch viel Verdrängung, ne? Ja, das muss man sagen. Das ist ja dieser, meine Großmutter hat mir auch, die in Gelsenkirchen gelebt hat, hat auch ihr Leben lang gesagt, wir wussten davon nichts und haben auch gar nichts mitbekommen, dass die das nicht direkt wussten, aber das Gerüchte und das.
Klar, natürlich. Wir,
und die Propaganda haben sie auch.
Wir sind natürlich auch hart mit den Eltern ins Gericht gegangen, dann teilweise auch mit obwohl einer selber, großen Portion Selbstgerechtigkeit.
Absolut, obwohl man selber gar nicht wüsste, gerade wenn man in diesem System erzogen worden ist, ob man jemals auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, nee, dann mache ich nicht
mehr. Ja, das würde ich heute auch, heute würde ich sagen, sozusagen, man schließt dann ja im Alter eher den Frieden mit den Eltern und weiß auch, dass die vielleicht dafür weder die Kapazität noch das Bewusstsein hatten, das so zu reflektieren, wie wir das vielleicht tun konnten.
Auf jeden Fall.
Insofern würde ich sagen, diese moralische Selbstgerechtigkeit, mit der wir diese Diskussion geführt haben, war auch falsch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, ich glaube auch, dass man das verstanden hat, weil das ja auch ein Angstsystem war in jeder Weise und man wusste, was alles passieren kann. Aber nichtsdestotrotz stimmt auch, das ist schon im Nachhinein, also jemand, der nicht betroffen ist, kann immer gut schnacken, was man alles machen sollte oder hätte oder wie man sich moralisch aufbegehren sollte.
Also die Politisierung, um darauf zurückzukommen, die fand bei mir jetzt nicht in erster Linie über die Eltern, dass die so politisch waren oder über den Bruder statt, sondern durch die Aktion Roter Punkt. Mhm. Daraus entwickelte sich dann so ein Kreis von Leuten, die den Verein Kunst, Musik und Kinematik, Kumukin, ins Leben gerufen haben, so ein Club. Mhm. Und da haben wir dann Marktschulungen gemacht und so.
Und warum links? Warum eher in die linke Richtung?
Gut, soziale Gerechte, es war damals ein Trend der Zeit, so wie heute der Trend der Zeit eher in Richtung autoritäre, autokratische Lösung geht, ging er damals eher in Richtung links. Mhm. Also Roter Punkt war schon auch eine Aktion, die kam ursprünglich, glaube ich, aus Hannover, da war sie auch erfolgreich durchgeführt worden. Das waren schon eher Jusos, DKP und andere Gruppierungen. Also wir waren zwar unabhängig, wir waren aber... Wir waren
beeinflusst
natürlich davon. Ja, beeinflusst auf jeden Fall auch durch die Auseinandersetzung über Nationalsozialismus und so weiter. Das war schon eher links konnotiert, sag ich mal.
Durch diese Abgrenzung natürlich auch, klar. Ja. Mhm. Ah, verstehe. Und wieso dann die Grünen? Und nicht die SPD oder nicht?
Ja, gut, dazu muss ich auch noch einen größeren Bogen schlagen.
Verstehe.
Naja, nach dieser, als ich dann das Studium begonnen hatte in Bielefeld, dann wurde ich relativ schnell in den AStA gewählt. Da gab es so eine Gruppe, Initiativgruppe Antikapitalistische Lehrerpraxis. Mhm. Wir wollten ja Lehrer werden und natürlich gute antikapitalistische Lehrer, um die Schüler dann sozusagen richtig aufs Leben vorzubereiten. Mhm. Und daraus ist dann so eine Richtung entstanden bei mir, dass ich eher in... also sozusagen maoistisch gedacht habe. Mhm. Ich war dann auch lange Zeit in der Liga für den Imperialismus, gegen den Imperialismus. Das war im Grunde so ein Kargruppengewächs, ja. Und dann habe ich aber irgendwann in den Ende der 70er Jahre mit anderen angefangen, das Ganze irgendwie zu reflektieren. Ich war dann auch in der Anti-AKW-Bewegung tätig. Da kam man mit ganz anderen Leuten in Kontakt. Da merkte man irgendwie dieses ideologische Gerüst, was wir uns da gebaut hatten in diesen maoistischen Gruppen, das funktionierte ja gar nicht, das brach. Und über die Ökologiebewegung und vor allen Dingen die Anti-AKW-Bewegung bin ich dann so mit grünen Ideen in Berührung gekommen. Und dadurch bin ich dann irgendwann später bei den Grünen gelandet. Mhm. Ne?
Was ist denn eigentlich, wenn ich das nochmal einschieben kann, bevor wir vielleicht aufs Kochen und auf Ihren Musikgeschmack noch kommen? Was ist eigentlich das, was Sie den Grünen am meisten vorwerfen? Ach, über Bremen haben wir noch gar nicht geredet. Da müssen wir auch noch kurz drauf kommen. Wie spät ist es denn? Ja, das schaffen wir noch. Das müssen wir unbedingt machen. Unbedingt. Wir sind ja nun mal ein bremischer Podcast. Aber was ist denn das, was Sie jetzt mal auf Bundesebene, was Sie an den Grünen am stärksten kritisieren? Oder ist das einfach zu platt gefragt?
Nee, ist nicht platt gefragt. Also ich würde sagen, natürlich... war der Eintritt in die Regierung jetzt war zwar unvermeidbar, wenn die Grünen irgendwo mitwirken wollen, dann blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als in eine schwierige Koalition einzutreten. Natürlich war dann das Gebäudeenergiegesetz war einfach nicht gut durchdacht in jeder Beziehung. Das hängt Habeck häufig noch wie ein Mühlenstein um den Hals, auch wenn er, glaube ich, der einzige Politiker ist, der in der Lage wäre, die Grünen jetzt nochmal wieder in Mitte der Gesellschaft zurückzuführen. Muss man abwarten, ob das gelingt, bin ich skeptisch, aber gebe die Hoffnung nicht ganz auf. Aber was ich den Grünen am meisten vorwerfe, ist, dass linke Strömungen und die grüne Jugend versucht haben, die Partei eigentlich wegzubringen von diesem Kurs in die Mitte. Mhm. 2019 haben die Grünen zweitstärkste Partei, 20,5%. Waren eigentlich der Hauptkonkurrenz der Union. Mhm. Als Baerbock Kandidierter waren die Grünen mal in den Umfragen bei 27% vor der Union. Gut, warum das dann gescheitert ist, eine andere Frage. Mit ihrem Buch und ihren anderen Sachen, die sie vorher nicht bekannt gegeben hatte, also Gelder, die sie empfangen hatte und so weiter. Das war natürlich ein großes Desaster. Aber unabhängig davon, also die Grünen waren eigentlich dabei, sich zu öffnen und wegzugehen von dieser Verbotspartei. Habeck hat in seinem Buch das sehr schön beschrieben, dass dieses, was Obama mal gesagt hat, if we were wrong. Also dieses selbst in Frage stellen, ob man nicht selber auch Fehler gemacht hat und vielleicht falsch war, auf dem falschen Dampfer war. Und dass andere vielleicht genauso beanspruchen können, einen Teil der Wahrheit oder des richtigen politischen Denkens zu vertreten, wie man selber. Mhm. Das ist ja sehr wichtig, dass man sozusagen...
Dass man offen bleibt, nicht so Scheuklappen bleibt,
hat. Nicht Scheuklappen hat und dass man sozusagen auch in der Lage ist, zu reflektieren, haben wir da vielleicht in eine falsche Richtung gedacht, haben wir falsche Lösungsvorschläge gemacht, wie auch immer. Und da waren die Grünen, wie gesagt, waren dabei, sich in diese Richtung zu entwickeln und waren damit erfolgreich. Und dann kam sozusagen der Backlash durch die grüne Jugend, durch Linke, die altlinke Strömung, die im Bündnis mit der grünen Jugend auf Parteitagen dann versäumt haben, die Migrationsfrage, die Brisanz der Migrationsfrage zu vergessen oder nicht richtig in ihrer Dynamik einzuschätzen. Die sozusagen versucht haben, der Regierung immer wieder Knüppel in den Weg zu werfen, die nicht bereit sind, Kompromisse zu akzeptieren, die immer nur die Figur des Verräters beschwören. Also wer nicht die grünen Prinzipien hochhält, ist Verräter. Die quasi ihren parteiinternen Diskurs, den man ja pflegen kann mit Genderpolitik und so weiter, versucht haben, auf die ganze Gesellschaft zu übertragen. All das halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, dass die Grünen haben nur eine Chance, wenn sie in der Lage sind, auch in der Mitte der Gesellschaft sich weiter zu verankern. Das heißt auch Wähler zu umwerben, die CDU wählen, die SPD wählen, die auch vielleicht sogar FDP wählen. Und das haben sie 2019 natürlich auch mit dem Fridays for Future im Rücken. Das war natürlich Wind, der in ihre Segeln blies. Neue Führung, die einen neuen Sound in die Öffentlichkeit gebracht hatte mit Habeck und Baerbock, die mit einmal so als kongeniales Tandem funktionierten. Das alles waren gute Voraussetzungen, aber in 5 Jahren ist das weg. Und jetzt sind die Grünen sozusagen der Bad Guy der Republik. Mit einmal sozusagen Land auf, Land ab, wo man auch hinhört, die Grünen sind an allem schuld. So wie Seehofer immer mal gesagt hat, und wer ist schuld? Die Grünen. Also dieses Grünen-Bashing ist aber jetzt so dominant geworden und wird von allen bedient. BSW, Sarah Wagenknecht sagt, die Grünen sind die gefährlichsten, AfD sagt das, Söder sagt das, Merz hält sich noch ein bisschen zurück, hat das aber auch schon gesagt. Grünen sind der Hauptfeind und so weiter.
Scholz wird es im Wahlkampf sagen, wenn er sich nicht mal in der FDP abarbeiten kann.
Nein, wird er nicht sagen. Wird niemals sagen, die Grünen sind der Hauptfeind oder so etwas.
Ja, so wird er es nicht sagen, aber er wird sich auch an denen abarbeiten.
Jeder macht seinen eigenen Wahlkampf. Aber nein, die SPD weiß, dass sie ohne die Grünen manchmal überhaupt gar keine Chance mehr hätten, irgendwo Regierung zu bilden und so weiter. Das weiß ja auch die CDU.
Aber man kann mit den Grünen auch in den Abgrund, nämlich dieser Verbotspartei, gezogen werden. Ne?
Ja, wenn die Frage ist ja, wer setzt sich jetzt durch? Wenn die Grünen unter Habeck und Brandner jetzt in der Lage sind, sozusagen einen Einklang herzustellen zwischen den noch Regierungsmitgliedern der Partei und der Fraktion und die Grünen wieder zu öffnen in Richtung Mitte der Gesellschaft, dann werden sie sehen, werden die auch wieder auf 12, 13, 14 Prozentpunkte hoch.
Wenn sie sich wieder öffnen in die Mitte. Na gut, die Grüne Jugend hat sich verabschiedet.
Genau.
Die Grüne macht keinen Druck mehr, die können ihre eigene Partei aufmachen.
Die können ja so eine linke Gruppierung aufmachen. Man sieht ja an der Linkspartei, wo das endet. Also das
Links machen sich immer mehr Konkurrenz. Das ist ja auch, obwohl, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, hätten Sie das gedacht, dass sich so eine Partei noch abspaltet, die da auch Positionen rechts und links der anderen Positionen einnehmen können, dass sie diesen Spagat hinkriegen, obwohl es sehr schlau ist, ne? Also, und man auch weiß, welche Wähler sie damit erreichen.
Ja, natürlich. Aber ich hätte das niemals. Nein, ich hätte es auch nicht. Ich war sehr skeptisch, dass die überhaupt es schaffen bei der Europawahl und so weiter. Aber naja, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn man einmal sozusagen erfolgreich ist und gezeigt hat, dass man in der Lage ist, über die 5%-Hürde zu kommen, dann hilft einem das natürlich auch bei den Landtagswahlen. Man muss jetzt allerdings sehen, wie sich dieses Sachsen-Ergebnis auswirkt. Also Sarah Wagenknecht und Lafontaine sind ja bekannt dafür, dass sie bisher jede Partei kaputt gemacht haben. Ob sie das bei der BSW auch schaffen, muss man sehen. Wenn sie so weitermachen, ja, fürchte ich. Dann muss man abwarten.
So, Bremen. In Bremen ist ja in der Koalition, so hört man alles, still ruht der, still, ein still, langer, stiller Fluss im Vergleich jedenfalls zu dem, was auf Bundesebene los
ist. Stille ruht der See, ja.
Kann man auch sagen, still ruht der See. Allerdings, ich frage mich immer, wenn ich jetzt überlegen sollte, was ist hier passiert in den letzten Jahren? Also mein größter Vorwurf jetzt persönlich als Wählerin oder Bürgerin ist, dass die SPD, die hier seit Jahrzehnten an der Macht ist, oft in eher linken Bündnissen, also bis auf die 12 Jahre Große Koalition, das, was ich von ihr erwarte, was sie verspricht, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, zumindest nicht sichtbar. Vielleicht wäre es noch viel schlimmer, wenn sie nicht da wären. Das ist ja ein beliebtes Argument, kann ja auch sein. Aber dass ich da keine Fortschritte sehe. Ich sehe keine Fortschritte in der Bildung, in der Kinderarmutsquote, in der Armutsquote, in der Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist mein Hauptvorwurf, dass es nicht reicht, Linke zu sagen, wir sind links, wenn ich es nicht merke.
Ja, das können Sie natürlich beklagen. Und es gibt viele Menschen in diesem Land, die beklagen, dass die SPD hier sozusagen Dauerabo auf Regierung hat. Aber so ist es nun mal. Diese Stadt ist zutiefst sozialdemokratisch. Industrie, Arbeiterschaft, öffentlicher Dienst und so weiter. Das ist
hier. Ich habe ja gar nichts dagegen. Aber, ja.
Aber ich sage nur, die Erklärung ist, dass diese Partei sich wie Beton über diese Stadt gegossen hat, schon seit Jahrzehnten, von der AWO bis sonst was. Ob das gut ist oder nicht, es ist so. Hm. Und dadurch hat sie einen Vorteil, einen strukturellen Vorteil auch gegenüber den Mitbewerbern, vor allen Dingen gegenüber der CDU. Die CDU profitiert in erster Linie dort, wo es einen hohen Anteil an katholischen Wählern gibt, Landwirte und so weiter. Das ist ja in Bremen bürgerliche, das ist in Bremen aber unterentwickelt, dieses Milieu. Darum ist es für die CDU strukturell viel, viel schwieriger.
Ja, ich weiß, aber ich meine, lange haben sie es immerhin geschafft, ne?
Die stärkste Partei, aber nicht die Regierung zu stellen.
Nee, das stimmt. Ja. Aber trotzdem waren sie die stärkste Fraktion. Das hätte auch keiner für mich
gedacht. Ja, aber das war ein ganz schwacher Präsident des Senats und Kandidat. Also Carsten Seeling war kein.
Aber bei der letzten Wahl war Maike Schäfer Wahlkampfhilfe für Herrn Bovenschulte, in meinen Augen jedenfalls.
Ja, aber Bovenschulte ist ein ganz anderes Kaliber als Carsten.
Natürlich, aber trotzdem war sie Wahlkampfhilfe. Bei Leuten, die vielleicht sonst grün gewählt hätten haben vielleicht gesagt...
Natürlich haben viele auch die SPD gewählt, aber letzten Endes, das sage ich ja auch häufig, früher wäre die SPD in die Depression verfallen mit einem Ergebnis unter 30%. Ja, ja. Und heute jubeln sie darüber, wenn sie gerade 2% vor der CDU geschafft haben, erste Partei zu werden. Ne? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Meine Frage war nur, in Bremen gesagt, still ruht der See. Aber ich würde, wenn ich jetzt Bilanz ziehen sollte, was diese Regierung schafft oder geschafft hat, mir fällt so auf die Stelle nicht so viel ein. Das liegt natürlich auch an den Umständen, ne? Die Herausforderungen sind auch hier groß.
Ja, absolut.
Kita-Plätze fehlen. Klar. Es ist immer noch ein
Das Geld fehlt vor allen Dingen. Hamburg dagegen, gucken Sie sich mal an. Hamburg hat zum Beispiel die Wende in der Bildungspolitik geschafft, im Unterschied zu Bremen.
Das hat aber mit Geld nichts unbedingt
zu tun. Das hat nicht nur mit Geld zu tun. In Bremen wird viel Geld verpulvert. Ja. Und die haben es geschafft mit diesem Bildungsinstitut, also mit diesem Institut für Qualitätssicherung und so weiter, die Wende zu schaffen. In Bremen klappt das ja alles nicht, wie wir wissen.
Obwohl man nicht genau weiß, warum.
Ja,
Institut haben sie ja jetzt auch.
Institut haben sie aber noch
kein
Personal. Und so weiter.
Keine Direktorin, ne?
Keine Direktorin. Ja. Also das ist ja alles sozusagen so halbgar, wie so vieles in Bremen. Bildungspolitik ist katastrophal, von den Sozialdemokraten seit Jahrzehnten verschuldet und verwaltet. Letzten Endes machen sie ja Politik für Mittelschichten, für die ärmeren Schichten kommt nichts dabei rum. Die verstehen weder, warum es keine Zensuren mehr gibt, noch wird Lesen, Schreiben, Rechnen in den Schulen ausreichend gewertschätzt, obwohl das im Koalitionsvertrag steht, weil die Grünen das da reingebracht haben, wenn ich das mal sagen darf. Also Das ist natürlich alles katastrophal und die Bilanz ist grottenschlecht. Auch daran hat ja auch der Eintritt der Linkspartei nichts geändert. Wobei die beiden Senatorinnen machen ja sogar noch sozusagen eine halbwegs gute Figur. Ich frage mich, wie diese Koalition überhaupt weitermacht, wenn die Linkspartei endgültig den Bach runtergeht. Und das scheint sie zu tun auf Bundesebene. Dann reicht es nicht mehr. Oder aber der Landesverband der Linken hier muss sich ja irgendwie entscheiden, wo er sich verorten will. Ich vermute, dass die SPD wahrscheinlich den beiden Senatorinnen der Linkspartei das Angebot machen wird, auf ihrem Ticket überzuwechseln und auf ihrem Ticket weiterzumachen. Dann hätten sie zwei Leute eingekauft, die ein gutes Standing in der Stadt haben. Ob das berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Frage.
Aber parteilos bei denen weiterzumachen?
Parteilos, oder, ja. Oder
weil das
aber,
die SPD ein, das
ja, doch, 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 das traue ich denen zu.
Echt?
Ja, ja. Aber selbst wenn sie parteilos bleiben, Wissing ist ja jetzt auch parteilos, geht ja auch.
Es gab schon andere Senatoren, Ulrich Nussbaum, genau. Finanzsenator war parteilos und hat dann auch unter Protest sozusagen das Land verlassen, als man ihn da reinzwingen wollte. Ich weiß gar nicht, ob der Zusammenhang so besteht. Aber
ja, ich auch nicht, aber, zumindest aber war es gab es. Davon, es gab es also immer schon, dass auch Senatoren ohne
auf Bundesregierung, hier der Wirtschaftsminister von Schröder, Müller
war auch
parteilos, kam aus der Wirtschaft. Ja. Ne?
Auch der Digitalminister damals war auch parteilos und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Also ein junger Mann irgendwie, aber egal. Jedenfalls, also das ging ja alles. Nur letzten Endes, diese Koalition funktioniert zwar relativ geräuschlos, aber sie bringt ja nicht viel auf die Kette.
Das ist nämlich, wäre mein Befund auch, dann denke ich immer, bin ich so ungerecht und so überkritisch, dass ich das gar nicht sehe. Aber diese Stillruhe der See ist eben auch, dass halt wenig passiert.
Ja gut, man muss natürlich sehen, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ihnen sozusagen auch das Geld weggeschlagen worden.
Richtigerweise.
Ja, gut, das war ja auch...
Bremen muss sich ja nicht wieder so extrem verschulden. Ich meine, alle wissen ja, das kennen Sie doch auch aus dem FF, wie hoch die Zinsbelastungen waren und wie schwer sich Bremen damit getan hat.
Ja, natürlich 22 Milliarden drücken natürlich auf Dauer und dass der Schuldenberg weiter wächst. Bremen hat ja eine andere Strategie eingeschlagen als das Saarland, als es die Sanierungsmilliarden gab. Hat also alles investiert, hat aber dadurch die Wirtschaftskraft nicht so stark vorangebracht, dass sie sozusagen ISB-Investitionssonderprogramm und so weiter, wovon die Uni zum Beispiel sehr stark profitiert hat. Für die Uni war das gut, keine Frage. Für andere Bereiche auch, aber da diese Rakete mit
aber da ist auch immer hinterher gut schnacken, ne? Also da, ne, hinterher kann man immer sagen, was war das für ein Quatsch, wenn es gut gelaufen ist, würden alle sagen, ja, das war eine super Idee.
Ja, gut, aber das war ja, es gab genug warnende Stimmen, die davor gewarnt haben, das zu machen, dass man da das Geld versenkt oder, aber ist egal, brauche ich jetzt, möchte ich mich gar nicht mehr darüber streiten, ob das nun sinnvoll war oder nicht.
Das Metropoltheater, das Musicaltheater ist auch, es gibt es ja noch, aber war natürlich als was anderes vorgesehen.
Genau, hatte auch eine andere Ausrichtung ursprünglich, also man hat viel Geld in Sachen investiert, die sich nicht so ausgezahlt haben, wie man das erhofft hat. Und jetzt, wie gesagt, leidet Bremen darunter, dass es im Grunde zu wenig Geld hat, hat aber den öffentlichen Dienst wieder nochmal aufgebläht in den letzten Jahren durch die vielen Koalitionen, immer neuer Koalitionspartner, hieß natürlich auch neues Personal und so weiter und so fort. Und also Bovenschulter hat es natürlich verstanden, in der Corona-Pandemie sich so auch darzustellen als der Macher, als der Staatsmännisch und so weiter, Landesvater, dass er davon profitiert. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Der wird auch die nächste Wahl gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
Ich wollte gerade sagen, das wird nicht lange halten mehr, dieses Landesvaterische, Väterische. Weil irgendwann will man doch, also deswegen ist es ja so, wenn man die Bilanz zieht und sagt, ich meine, gut, Sie haben es jetzt geschafft, tatsächlich sich zum Schließen links der Weser zu entscheiden, obwohl das natürlich auch Menschen gegen Sie aufbringt, aber ein Entschluss, was man lange und lange und lange und lange rausgezögert hat. Aber die Geno hat riesige Probleme, die BSAG hat riesige Probleme. Eigentlich finanzieller Art.
Wenn das mit der Stahlhütte nicht funktioniert, mit
Das wäre eine Katastrophe.
Die Zuschüsse für die Geno werden bleiben, BSAG wird bleiben, also öffentlicher Personennahverkehr wäre es ein Zuschussbetrieb. Was aus dem Krankenhaus wird, Mitte, ob das alles funktioniert mit der Integration links der Weser, weiß man noch nicht so richtig. Also es gibt so viele Baustellen und es gibt so viele offene Flanken für diese Regierung. Im Grunde staunt man nur, dass die Opposition nicht davon profitieren kann oder nicht in dem Maße profitieren kann.
Das liegt aber auch an der Opposition, ne?
Ja, es liegt auch an der Opposition. Wir sind halt hier tiefste Provinz, politisch gesehen sozusagen. Da ist ja auch sozusagen kein Lichtblick, keiner, der wirklich sozusagen herausragt und diese Regierung angreifen könnte. Also Von daher glaube ich, dass, ich meine, Sie sagen, ja, die Leistungsbilanz ist schlecht, aber...
ich frage mich, ob sie wirklich so schlecht ist, wie ich denke, weil ich sage ja, man tendiert ja als Journalist auch immer dazu, irgendwie das so schlecht zu sehen, aber wenn mir jemand sagt, das stimmt doch gar nicht, wir haben das, das, das und das... Da ist ja wie.
Ja, natürlich, die gucken sich an, es gibt jedes Jahr zur Hälfte der Legislaturperiode eine Presseerklärung aus der Senatskanzlei. Ja. Da steht drin, was sie alles Wunderbares geleistet haben. 1000 Dinge, die da aufgezählt werden.
Das ist PR, das meine ich ja nicht. Ja. Aber Sie könnten mir ja vielleicht sagen, was Sie geschafft haben und was mich denn doch beeindruckt.
Naja, die haben sicherlich auch das ein oder andere. Also
sie haben Schulen gebaut und Kitas und Kitaplätze und Schulplätze geschaffen, das muss man sagen.
Ich meine, der Finanzsenator hält ja den Daumen drauf. Er versucht sozusagen ja in Anknüpfung an das, was Caroline Linnert in 10 Jahren geschafft hat, das war ja eine große Leistung, da konsequent zu bleiben. Er weist ja sozusagen diese ganzen Ansprüche der Linkspartei und der SPD zurück und die Schuldenbremse zu verteidigen. Ja?
Obwohl, geht das geht doch gar nicht, ne? Dass man die auf Landesebene, ich meine, dieses Gerichtsurteil sollte einem ja zu verstehen geben, dass man hier nicht einfach irgendwie durch irgendwelche
Sonderformen... Wieso? Steht auch in der Landesverfassung die Schuldenbremse.
Die steht in der Landesverfassung, ja, das könnte
man ja noch ändern. In der Bundesverfassung und in der
Landesverfassung. Aber vor allem in der Bundesverfassung steht sie eben auch, da kann das Land ja auch nicht einfach machen.
Nein, das Land würde, selbst wenn sie es nicht in der Landesverfassung verankert hätte, sich an die Bundesverfassung halten müssen. Bundesverfassung geht verlangt.
Aber in der SPD wird das auch immer wieder zur Diskussion gestellt. Im Koalitionsvertrag steht, wir halten an der Schuldenbremse fest. Die Linken sind absolut dagegen. Waren sie schon immer. Die Grünen sind auch eigentlich ein bisschen dagegen und in der SPD gibt es auch Stimmen, die dagegen sind.
Ja, aber wie gesagt, solange der Finanzsenator da sozusagen auf hart bleibt und auf Kurs bleibt, ist das ja in Ordnung. Sie haben zwar die Notlage erneut erklärt, damit sie überhaupt einen Handlungsspielraum haben, zum Beispiel was Geno oder Zuschüsse zur BSAG betrifft. Diesen Handlungsspielraum muss man ja irgendwie behalten, auch was die Klimapolitik betrifft. Ich meine, jede fehlende Investition in Klimapolitik wird sich rächen. Jeder Ökonom sagt einem, jeder nicht eingezahlte Euro in die Klimapolitik kostet uns in so und so vielen Jahren das 10-fache oder 12-fache oder sonst etwas.
Die Brücken und
genau,
so
Brücken, die Schleusen, jetzt haben Bremerhaven. Dann, wir reden noch nicht mal über diesen neuen, wie hieß das, Energy Port oder so etwas, den sie da machen wollen. Da ist ja noch nicht mal die Skizze entworfen worden.
Aber Bremen ist natürlich auch unter dem scharfen Auge, obwohl ich finde es gar nicht so scharf, des Stabilitätsrats. Ja. Also Bremen kriegt eben auch extra Geld und deswegen müssen die schon aufpassen, was die Berliner da sagen. Da bin ich übrigens auch mal gespannt, wenn die Bundesregierung, wenn das eine andere, wir wissen ja nicht, was bei Neuwahlen rauskommt, wie kulant die noch gegenüber Bremen sind. Also wenn die
Union, glaube, der Stabilitätsrat, da sitzen Leute aus allen Parteien drin und so weiter. Ich glaube, das ist unabhängig von der
Partei. Wenn Söder Bundeskanzler werden würde, der schon von Bremen als das Griechenland an der Weser geredet hat.
Söder wird doch nicht.
Nein, ich weiß, aber vielleicht, na gut, dann ist er zu alt, aber theoretisch.
Ja, nein, Söder ist ein Opportunist, der würde auch wieder mit den Grünen koalieren, wenn es darauf ankommt. Wenn es reichen würde, würde er auch mit den Grünen. Fragen Sie mal in der CSU rum, was Sie von Söder halten. Die sagen, das ist der größte Opportunist, der rumläuft. Also da habe ich andere Drähte zu CSU-Abgeordneten noch von früher, die sagen, nee, also Söder, da gibt man nicht viel drauf, was der sagt. Aber gut, egal. Jedenfalls, ich glaube schon, dass die Koalition versucht, auch das eine oder andere umzusetzen und durchaus auch erfolgreich ist. Auch was Sie von der Enquete-Kommission mitgenommen haben, was sie jetzt versuchen umzusetzen.
Die CDU angestoßen hatte, muss man sagen.
Die Enquete-Kommission, die CDU ist ja auch dabei. Mhm. Sie ist ja dabei geblieben, was die
Ich wollte nur sagen, das überhaupt anzustoßen, das kam tatsächlich aus der
Opposition. Kam von der Opposition, aber das, was da beschlossen worden ist, wird ja zum Teil jetzt auch umgesetzt. Mhm. Die großen Baustellen sind nach wie vor Bildungspolitik, Sozialpolitik, also
Innenstadtentwicklung
schwierig, passiert auch wenig sozusagen. Gibt es immer nur wieder neue Kommissionen, neue Vorschläge und letztendlich
kann die Stadt auch nicht so viel machen, wie sie gerne machen wollen würde. Ne?
Hängt auch von den Privatinvestitionen ab und so weiter. Jetzt haben wir noch eine schwierige Lage. Bremen ist unter allen Bundesländern auch wiederum sehr stark exportorientiert. Als kleines Bundesland müssen wir ja sozusagen, wir haben ja überhaupt gar keine Rohstoffe. Andere haben ja noch ein paar Rohstoffe. Niedersachsen hat ja noch ein bisschen was und Bayern und Baden-Württemberg auch, aber wir haben gar nichts. Mhm. Also wenn jetzt sozusagen auch die Beziehung zu USA ist sehr eng zwischen Bremen, traditionell, wenn das jetzt alles wegbricht durch Zölle, die Trump erhebt, wird es für Bremen extrem schwierig werden, werden die Spielräume noch viel enger werden. Und dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was das letzten Endes bedeutet für die Regierungstätigkeit. Und
trotzdem sagen Sie, wird man hier die Sozialdemokraten wählen?
Trotzdem wird man die, genau, die bis ins Grab vielleicht nicht, aber wahrscheinlich wird man erstmal den Sozis treu bleiben, weil man auch der Union nicht zutraut, viel anders machen zu können.
Schwarz-Grün könnte man ja mal ausprobieren. Ich meine, es reicht ja jetzt gar nicht. Oder ja, im Moment hat es ja nicht gereicht. Aber
ja, aber die CDU hat das ja jahrelang propagiert hier. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Überseemuseum. Da hatten sie den Boris Palmer eingeladen. Und der sollte so ein bisschen Avancen machen und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich da gesagt habe, liebe Leute, ihr könnt hier reden, so viel ihr wollt. Mit dem Bremer Grün werdet ihr das nicht hinbekommen. Das ist inzwischen ein linker Landesverband. Früher war das mal so offenerer Mitte irgendwo, so nicht Fisch noch Fleisch. Jetzt ist es aber ein linker Landesverband. Die Grüne Jugend hat die meisten Positionen hier besetzt in den Gremien.
Das ist ja auch eine ganz merkwürdige Entscheidung, so die Mandate zu verteilen, meiner Meinung nach. Aber
also auch nicht sehr, sehr klug gewesen, aber ist jetzt so, die Leute wie Hermann Kuhn und andere sind weg, sozusagen, jedenfalls aus den Positionen, wo sie Einfluss hatten, sind sie weg. Helga Trüppel macht zwar sehr viel für die Grünen hier in Bremen, ich glaube unglaublich viel. Die ist sozusagen, wenn sie Veranstaltungen macht im Theater mit Gauck, 500 Leute, mit Ina Ruck in der Bürgerschaft über Ukraine, 300 Leute und so weiter. Das heißt, diejenigen, die eigentlich die Träger grüner Politik sind oder waren in Bremen, die werden innerhalb der Partei an den Rand gedrängt. Ja.
Und das ist echt schade, ne? Weil natürlich können die, also dass die Grünen linker geworden sind, das kann ja für die Sinn machen. Aber sich dadurch aus sozusagen ideologischen Gründen zu verbauen, solche, ich meine, ob es jetzt die Bremer CDU ist, weiß ich gar nicht, aber überhaupt sowas zu denken, das halte ich für falsch. Das ist, was Sie gesagt haben. Sie haben einmal auch in diesem Gespräch ein Denken ohne Geländer. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ja. Wenn man das nicht mehr schafft als Politiker, also da werde ich so misstrauisch ein bisschen. Ne? Also das ist nicht das, was ich mir von dem Politiker, den ich unterstütze, wünsche.
Ja, Denken ohne Geländer, Hannah Arendt. Ne? Jetzt bin ich ja wieder im Hannah Arendt-Verein als Vorstandsmitglied, weil der Verein hat ja im letzten Jahr Mascha Gessen ausgezeichnet als Preisträgerin. Und ich las eine Woche vor der Preisverleihung einen Aufsatz im New Yorker, wo sie quasi sagt, dass Israel vor dem, bevor Israel jetzt Gaza den Krieg erklärt hat, dass die Situation in Gaza so wäre wie in den Ghettos der Nazis in Ostmitteleuropa. Das fand ich einen so unsagbaren Vergleich. Ich meine, Gazastreifen, die Israelis hatten eine Gasleitung gelegt zur Gasversorgung, Wasserleitung der EU, Hilfsmittel durch die UNWRA. Ja. Jede Woche Lebensmittel. Das vergleicht man mit dem Warschauer Ghetto oder mit einem der Ghettos in Ostmitteleuropa.
Jan Karski sagt ja, doch bestimmt.
Das war die Vorbereitung für den Holocaust, was da passierte. Ja.
Haben Sie das mal gelesen von Jan Karski? Wenn man das gelesen hat, das vergisst man nie wieder.
Gut, ich habe viele andere Sachen darüber gelesen, aber egal. Jedenfalls, das hatte mich so aufgebracht, dass ich als Mitglied, als Gründungsmitglied des Vereins gesagt habe, nee, ihr könnt doch dieser Frau nicht den Preis vergeben. Haben sie aber dann festgehalten, haben nicht darauf reagiert. Dann hat der Senat und Böll-Stiftung haben die Preisverleihung im Rathaus abgesagt. Und daraus entwickelte sich jetzt eine Eigendynamik. Es gab eine neue Mitgliederversammlung. Alte Vorstand wurde abgewählt, ist dann ausgetreten. Wir haben einen neuen Vorstand gewählt, neue Mitglieder, neue Jury. Jetzt sind wir wieder dabei, den Verein auf gute Füße zu stellen. Jetzt machen wir eine Veranstaltung. Jetzt denken wir wieder ohne Geländer.
Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
Ich habe schon vorher ohne Geländer gedacht. Ich denke weiter ohne Geländer.
Ja, sehr gut.
Mit Hannah Arendt machen wir Denken ohne Geländer.
Ich versuche auch ohne Geländer zu denken. Die letzten zwei Fragen zum Privatmann, Herrn Probst. Sie kochen gerne. Ja. Das haben Sie erzählt, als Studi schon irgendwie gelernt. Was denn? Was, wenn Sie sagen, hier, das Gericht kann ich aus dem Ärmel schütteln, da kann nie was schiefgehen, wenn ich es mache, was ist das?
Ja, zum Beispiel Chicorée mit Reis und einer als Auflauf im Speck eingewickelt, mit einer Soße aus Milch und Mehl und Kräutern und so weiter. Das könnte ich aus dem Fee, ich kann viele sagen, zum Beispiel orientalischen Lammeintopf. Das heißt, man hat Lammfiletstücke, die man klein schneidet. Die werden mit Pflaumen, mit Aprikosen, also Trockenfrüchten, mit Feigen, mit Weintrauben und so weiter geköchelt in einer großen Pfanne. Erst angebraten mit Zwiebeln, mit Schalotten, dann kommt das Fleisch dazu und dann kommen diese Trockenfrüchte dazu. Nachher macht man noch ein paar Rosinen rein, wird ein bisschen Fond angegossen, Lammfond angegossen.
Mit Wein abgeschmeckt.
Dann wird es noch ein bisschen mit Wein abgeschmeckt und das köchelt so eine gute Stunde oder anderthalb und dann ist das Essen fertig und dann gibt es dazu Reis.
Und das gibt es, wenn Gäste kommen zum Beispiel.
Das gibt es zum Beispiel, wenn Gäste kommen oder Fisch.
Da kann man nämlich dabei reden, ja, wenn sowas köchelt,
genau.
Das ist immer ganz gut.
Genau. Fisch hätte ich noch ein paar Rezepte, aber wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Sie können mal ein Kochbuch schreiben, das haben auch schon andere Politiker gemacht.
Nicht unbedingt.
Politiker, andere Experten gemacht, hier Henning Rühr, ne? Der
ja,
hat
Henning
doch mal Grünkohlkochbuch zusammen mit vom Präsident des Rechnungshofs, dem ehemaligen aus Bremen, oh, wie heißt der denn noch?
Ja, ich
auf der Zunge,
nicht.
Lothar.
Ja, Spiegelhoff.
Ja, genau, die haben jetzt zusammen, glaube ich, ein Grünkohlkochbuch gemacht. Vielleicht finden Sie ja Rudi Hickel und Sie.
Rudi Hickel und
da Sie beide ja im Unruhestand sind.
Wir können also bei Tem, im Tem-Verlag können wir mal
können wir mal anklopfen. Da Sie ja beide im Unruhestand sind, also noch unheimlich viel, also Expertengespräche und so weiter machen, Artikel schreiben und sowas. Was machen Sie zum Ausgleich oder ist das Ihr Ausgleich? Sind Sie einfach ein, ich sage das immer, Homo Politicus, der das so in sich hat, dass Ihnen das auch... Ja, Spaß macht. Also.
Ja, natürlich sozusagen. Ich bin leidenschaftlich mit der Politik verbandelt. Mhm. Also ich interessiere mich natürlich für alles. Obwohl, wenn ich eine Zeitung lese, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht von der ersten bis zur letzten Seite lese. Ich interessiere mich im Grunde immer für alles. Mhm. Für Wirtschaftsnachrichten, Sport und so weiter. Also Fußball ist so eine Leidenschaft, die ich nur nicht mehr aktiv ausübe. Als ich jung war, habe ich auch viel Fußball gespielt.
Aber Sie sind
Jetzt
Werder-Fan.
Spiele ich Tennis.
Sind Sie Werder-Fan?
Ich bin auch Werder-Fan, ja, absolut. Also Werder-Fan leide immer mit und fiebere mit, freue mich aber natürlich auch über Gewinne. Und,
gehen Sie ins Stadion?
Ab und zu gehe ich auch ins Stadion. Jetzt neulich
haben
war
Sie
ich
auch einen Schal?
Mit dem Großneffen. Nein, nein, nein.
Ach,
mit diesen Utensilien, so weit geht es nicht. Ich muss mich nicht erkennbar als Werder-Fan auszeichnen.
Ja. Was tun Sie, um irgendwie, also in dieser Sendung ging es auch um Musik, um Ihre Musik aus der Jugend, das konnte man nicht mehr hören. Klassische Musik, Händel, weiß ich noch, hören Sie
Bach,
gerne?
Bach sehr gerne, Händel, Mozart, also alte Musik überhaupt, auch Locatelli und also ja, sozusagen sehr viel klassische Musik, vor allen Dingen alte Musik. So die neueren, da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, obwohl wir häufig in den Sendesaal gehen und auch da sozusagen neue Musik hören. Ich bin auch Jazz-Fan, höre auch gern Jazzmusik. Aber wie gesagt, Ausgleich ist vor allen Dingen Sport, Tennis, Laufen.
Ah ja, wo spielen Sie denn Tennis? In welchem Verein?
BTV 1896 in der Scharnaustraße.
Ah ja. Ja.
Also das sind so die
haben Sie da so eine Gruppe, mit denen Sie immer spielen?
Ja. Wir haben, also ich habe auch in der Mannschaft gespielt. Das habe ich jetzt aber aufgegeben. Das war mir zu anstrengend. Und jetzt spielen wir in Doppel, haben wir feste Doppelgruppen. Ich habe auch Einzel mit Leuten, mit denen ich regelmäßig spiele. Im Sommer gibt es immer die sogenannte Hobbyliga. Da spielt man so reihum mit verschiedenen Leuten. Da gibt es immer einen Plan, mit wem man gerade spielt. Also doch, das tue ich sehr gerne.
Hm.
Naja, man braucht ja auch sowas. Ne? Also,
ein Ausgleich.
Ja. Und mit einem Freund fahre ich viel Rad.
Ja.
Der ist so ein Rad-Fan.
Rennrad?
Nein.
Ach so,
normales Tourenrad.
Ah,
ja. Wir machen dann immer mal so eine kleine Tour. 20, 30, 40 Kilometer, je nachdem.
Lesen Sie auch Bücher, die keine Fachbücher sind?
Ich lese fast nur noch Bücher, die keine Fachbücher sind.
Ja.
Ich lese fast ausschließlich Romane. Also Romane,
dann
wunderbar.
Sagen Sie als letztes noch, was Sie gerade lesen oder was Sie als letztes sehr beeindruckt hat oder welchen Autor
jetzt,
Sie sehr
jetzt im Moment lese ich gerade Sascha Ilka Kowalczuk über Freiheit. Der hat ja sozusagen das Anti-Oschmann-Buch geschrieben.
Das ist aber kein Roman. Ne?
Das ist,
da sind
das ist mal ausnahmsweise ist ein kleiner Rückfall, dass ich das jetzt gerade lese. Aber ich hatte jetzt... mein Name
ist... Ja, aber ich kenne das auch, dass ich mir die Namen gar nicht einfalle.
Von einer Frau, die schreibt über ihre Schulklasse in Ostdeutschland, als sie jung waren. Und die dann einen Sprung macht und später wieder einsteigt, als die alle verheiratet sind, im Westen leben.
Ich dachte, Sie meinten das Buch von Judith Schalansky, der heißt Der Giraffe, eins meiner Lieblingsbücher.
Nein, nein, nicht das, nicht, kenne ich auch. Also ich habe auch viel Bücher gelesen von türkischen Autoren, also die Frau mit dem Pelzmantel oder... wie heißt denn diese türkischen Namen, fallen mir dann auch immer nicht ein.
Ist nicht schlimm. Ja, nur, dass man so ungefähr weiß. Also sind Sie da auch so weit gestreut? Sie gehen in eine Buchhandlung und in ein Buch denken, oh, klingt interessant.
Ja, manchmal ja, aber ich profitiere hauptsächlich von dem guten Geschmack meiner Frau. Die liefert mir immer sozusagen Bücher, Frau, schenkt mir gerne auch mal ein Buch.
Die sie selbst gelesen hat, sodass sie auch darüber reden kann.
Ja, manchmal hat sie die selbst schon gelesen.
Das finde ich toll, wenn man das kann.
Ja, manchmal auch nicht, aber meistens ja. Meistens hat sie die schon gelesen. Also das ist schon das ist sehr schön, dass das so gut harmoniert und dass wir da auch denselben Geschmack haben. Wie gesagt, dieses Buch,
dass man sich darüber austauschen kann, ist toll. Ne? Ja. Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Erstmal, es gibt viele Leute, die auch lesen, aber ganz andere Bücher, dass man dann gar nicht teilen kann. Man kann ja auch komplett unterschiedlichen Eindruck von irgendwelchen Büchern haben. Ne?
Aber ich lese jetzt, wie gesagt, eigentlich nur noch Romane. Ah, ja. Diese ganze Fachliteratur. Also gut, ich muss ja ab und zu, jetzt hatte ich wieder zwei Anfragen zu schreiben. Also einmal über Kommunalpolitik in Bremen. Jetzt habe ich einen Beitrag über die Grünen im Forschungsjournal Neue Soziale Bewegung nach dem Rücktritt des Bundesvorstandes und des Vorstandes der Grünen Jugend. Mhm. Da muss ich natürlich mich dann immer noch mal wieder neu einlesen. Dann sondiere ich auch ein bisschen die Fachliteratur. Mhm. Was gibt es da an neuen Sachen, damit ich da nichts übersehe? Und dann, aber vieles mache ich inzwischen, dass ich das sozusagen... Ich setze mich an den Schreibtisch und fange an zu schreiben, weil mein Kopf ist so voll mit so vielen Ideen und so vielen Eindrücken. Ich war auf so vielen Konferenzen, ich habe so viel gelesen in der Vergangenheit, dass man manchmal dann gar keine Lust hat, jetzt immer noch alles wieder neu aufzuarbeiten, was es da an neuen Sachen gibt. Und das funktioniert auch manchmal ganz gut. Manchmal kann man da auch aus dem Vollen schöpfen.
Ne? Ja, mit Sicherheit. Herr Probst, das waren meine Fragen.
Ja, ich danke Ihnen.
Wir haben wieder Überlänge produziert, wahrscheinlich. Aber das macht ja nichts. Vielen Dank und tschüss an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, sag ich auch. Schönen Dank und tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.